Heute bei «Apropos» die Friedenskonferenz auf dem Bürgerstock.
Die Schweizer Diplomatie erhält Mitte Juni auf dem Bürgerstock eine große Bühne. Doch so modern die Location, so schwierig die Aufgabe.
In einer Woche findet auf dem Bürgerstock die grosse Friedenskonferenz zum Ukraine-Krieg statt. Organisiert von der Schweiz.
Während der Krieg weitergeht, gibt es Versuche, über ein Ende des Konflikts zu reden, über Frieden.
Über 70 Staaten und Organisationen haben bis heute ihre Zusage gegeben. Sie schicken prominente Vertreterinnen und Vertreter, einmal zum Teil. Aus den USA kommt die Vizepräsidentin Kamala Harris, aus Frankreich der Präsident Emmanuel Macron, aus Deutschland der Kanzler Olaf Scholz. Aber es gibt auch Kritik am Gipfel und prominente Absagen. China hat zuerst Interesse signalisiert, kommt jetzt aber nicht. Russland war gar nicht erst eingeladen und hat im Internet eine ziemliche Diffamierungskampagne gegen die Konferenz angefangen.
Bankirsche Viola Amherd und ihre kravave, mirne Initiative.
Was kann man unter diesen Umständen von diesem Gipfel erwarten? Wie wird gesichert? Und was erhofft sich die Schweiz von all dem? Das besprechen wir heute mit dem Inlandschef Mario Stäuble in einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Ich heiße Philipp Loser. Hoi Mario.
Sali Philipp.
Mario, die Geschichte hat im letzten Januar angefangen, in einem kalten Zelt bei Kehrsatz in Bern.
Frau Bundespräsidentin, Sie haben das Wort.
Ja, besten Dank, Herr Präsident, Exzellenzen, meine Damen und Herren. In wenigen Wochen tritt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine in sein drittes Jahr.
Ja, Philipp, das ist eigentlich nicht der Anfang dieser Geschichte, sondern das ist ein erster Schlusspunkt, kann man fast sagen.
Präsident Zelensky und ich haben heute darüber gesprochen, dass die Schweiz den Friedensprozess unterstützt. Präsident Zelensky hat mich gefragt, ob die Schweiz bereit wäre, in diesem Rahmen auch einen hochrangigen Friedensgipfel zu organisieren. Ich habe ihm bestätigt, dass die Schweiz bereit ist, eine Konferenz zu organisieren.
Man muss ein bisschen weiter ausholen, wenn man verstehen will, warum jetzt über 100 Staatschefs in den Bürgerstock kommen am 15. Juni. Und zwar muss man sich fragen, warum braucht es eigentlich überhaupt so ein Forum? Es gibt ja eigentlich eins, nämlich die UNO. Und namentlich der UNO-Sicherheitsrat, wo eigentlich die Friedensverhandlungen können stattfinden drin. Das Problem dort ist, dass es Einstimmigkeit braucht und dass Russland mit seinem Veto den Sicherheitsrat blockiert. Und das hat wieder dazu geführt, dass man außerhalb von dem Sicherheitsrat verschiedene Friedensbemühungen sieht. Und eine davon ist der 10-Punkte-Plan von Volodymyr Zelensky. Das ist der ukrainische Friedensvorschlag sozusagen mit Anforderungen, die die Ukraine stellt an einen möglichen Frieden. Das ist das erste Mal so ein bisschen konkret gemacht worden im Herbst 2022 in Bali an einem G20-Gipfel. Und aus dem heraus hat man dann schnell gemerkt, das ist zu ambitioniert. Dort hat es viel zu viele Anforderungen drin, wo man sich im Moment sicher nicht darüber einig werden kann. Und was dann passiert ist, man hat ein paar Punkte rausgenommen aus dieser Friedensformel, namentlich zum Beispiel das Atomkraftwerk Saporischschja, das sehr umstritten ist, wo man unbedingt muss sichern muss, weil das eine riesige Gefahr ist für die ganze Region. Und hat angefangen, über diese einzelnen Punkte zu reden, und zwar im Forum von den nationalen Sicherheitsberatern von verschiedenen Staaten. Das sind wie die Verantwortlichen für Sicherheitspolitik. Und da hat es verschiedene Treffen gegeben, in Kopenhagen letztes Jahr, dann in Jeddah, in Saudi-Arabien und dann im Herbst, im Oktober, plötzlich in Malta sitzt der Gabriel Lüchinger mit am Tisch, der Schweizer Botschafter, der jetzt auch der Organisator ist, inhaltlich von dieser Friedenskonferenz. Und dort hat sich angefangen herauszukristallisieren, dass es doch gar nicht so schlecht wäre, wenn die Schweiz quasi würde die Gastgeberrolle übernehmen für diese Friedenskonferenz. Und dann sind die Räte heiss gelaufen und man hat darüber gesprochen, könnten das. Und am WEF und an dem Besuch von Zelensky in der Schweiz hat man dann eigentlich einfach noch den Haken darunter gemacht und gesagt, also wir machen das.
Thank you so much. Дуже дякую, шановна пані президент, шановні присутні, пані та панове, шановні журналісти, народи Швейцарії.
Jetzt sind wir zurück in dem kalten Zelt, Bekehrsatz. Ich nehme an, nach der Medienkonferenz mit der Viola Amherd und dem Wladimir Zelensky ist ziemliche Hektik ausgebrochen im Aussendepartement. Oder vielleicht schon vorher?
Ja, also es ist wie innenpolitisch und außenpolitisch ein, salopp gesagt, eine Riesenkiste. Oder? Es sind über 100 Delegationen bestätigt inzwischen, die werden anreisen. Da gibt es logistische Herausforderungen, da gibt es Sicherheitsherausforderungen und dann gibt es inhaltliche Herausforderungen. Also es ist dann die Sicherheitsberater, die ich jetzt vorhin erwähnt habe, die haben dann schon angefangen darüber zu reden, was denn soll das Ergebnis sein von diesem Gipfel. Also man hat sich dann schon überlegt, ja, wie könnte das jemand lauten, so eine Erklärung, die dann dort rauskommt am Schluss und wo, man, wo alle dann bereit sind, auch eine Unterschrift darunter zu setzen. Also es hat wie verschiedene Schienen. Und dazu kommen noch die innenpolitischen Schienen. Oder? Die Schweiz hat ja selber eine riesige Debatte, wie sie sich selber positionieren soll. Und wenn man da mitmacht als Gastgeber, dann gibt man ein Stück weit auch Kontrollen aus der Hand. Weil man kann nicht einfach so tun, als würde man allein die Agenda setzen und alles steuern. Da reissen alle mit am Steuerrad dann. Und das ist halt auch ein Risiko, das man eingeht, innenpolitisch. Und die beiden Politiker, die zuvorderst sind, Ignazio Cassis, FDP, Außenminister und Viola Amherd als Bundespräsidentin, sind da auch ein Risiko eingegangen.
Du hast ganz viele Punkte angesprochen. Wir gehen die alle durch im Verlauf dieser Sendung. Ich würde zuerst mit einem ganz einfachen anfangen. Warum eigentlich trifft man sich auf dem Bürgerstock?
Es hat verschiedene Vorteile, das dort oben zu machen. Es ist nahe bei Zürich. Es ist isoliert. Man kann es abriegeln. Es bietet genug Platz für so viele Delegationen. Es ist wie handelbar dort oben. Plus, aus Schweizer Sicht ist es PR-mässig attraktiv. Oder? Das ist ein Resort, ein Luxusresort auf einem Gipfel mit einem schönen Panorama. Man sieht auf der Rigi den Pilatus, den Vierwaldstättersee. Es hat ein Element von Postkartenschweiz, das man so will transportieren will. Das hat sicher auch eine Rolle gespielt.
Ein paar Jodler noch, ein paar Alphörner nehme
ich
an.
Ich nehme an, dass die Zeit für das nicht wird.
Also der Ort haben wir. Wie tut man jetzt inhaltlich so eine Konferenz organisieren aus der Sicht des Organisators, also der Schweiz?
Da kann ich anknüpfen, das, was ich vorher gesagt habe. Oder? Man hat sich dann ziemlich früh schon angefangen, einige darauf auf drei zentrale Punkte, die man darüber reden will. Humanitäre Themen, also deportierte Kinder und Kriegsgefangene, über das wird man schwätzen, über das Atomkraftwerk, das ich erwähnt habe, und über Ernährungssicherheit. Die Ukraine ist ja ein wichtiger Getreidelieferant für die ganze Welt, oder? Und dort kommt eben auch das Interesse vom globalen Süden ins Spiel. Dann ist es extrem wichtig, dass die Getreidelieferungen funktionieren, weil wenn Getreidepreise zu fest auf und ab gehen, dann kann das in afrikanischen Staaten zum Beispiel zu Unruhe führen, weil dann kommt es dann darauf an, ob das Brot ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger kostet. Also die drei Punkte, das sind wie inhaltlich die wichtigsten. Und ein weiterer Punkt ist dann wie so, ja, wie geht es denn darüber aus? Also was soll man denn anschieben mit dem, mit so einer Konferenz? Weil es ist ja offensichtlich, dass das ein sehr kleiner Schritt ist auf dem Weg zu einem Frieden zwischen Russland und der Ukraine. Also es muss noch irgendwie weitergehen. Und das muss man wie anfangen vorspuren und auf eine weitere Konferenz einschaffen, auf eine Ausweitung von diesen Friedensverhandlungen, auf eine Integration von weiteren Staaten, die jetzt noch nicht mitmachen. Das ist inhaltlich wichtig. Und da ist die Schweiz als Gastgeber im Agenda-Setting wichtig, oder? Aber eben, das ist etwas, wo man miteinander abstimmen muss. Da redet G7 mit, da redet Südafrika zum Beispiel, spielt eine aktive Rolle. Da sind ganz viele Länder mit im Spiel. Und da sind im Moment gerade am Heisslaufen.
Das heisst aber, inhaltlich ist eigentlich schon recht viel berittelt. Man weiss eigentlich, was wird rauskommen.
Ja, jetzt musst du dir mal vorstellen, der ganze Gipfel dauert etwa 24 Stunden. Davon ist noch 8 Stunden sind Nacht. Irgendwann schlafen die Leute auch. Also das ist extrem knapp und jeder wird etwas sagen können. Es gibt gar nicht zeitlich viel Raum, um einfach von null an zu verhandeln. Darum muss so extrem viel vorbereitet sein.
Komm, wir reden über die Leute, die kommen oder über die, die nicht kommen. Von Anfang an war klar, dass Russland nicht eingeladen wird auf den Bürgerstock. Warum war das so klar?
Ja, das hat wie mit dem Setup der ganzen Übung zu tun. Es ist ja die Anfrage dafür an die Schweiz, den Gipfel zu organisieren, ist von der Ukraine gekommen. Und die haben sehr stark gesagt, wir können am Anfang die Russen nicht an Bord haben. Und die Schweiz und weitere Staaten haben sich dann auf das auch eingeladen und haben in diese Richtung angefangen zu überlegen. Oder? Es ist dann wie noch die Frage im Raum gestanden, sollen wir dann der guten Ordnung halber die Russen doch einladen, also Russland doch einladen, damit sie nicht können, damit Propaganda machen, dass sie nicht einmal eingeladen worden sind. Aber man hat sich dann dagegen entschieden. Was auch innenpolitisch dann wieder zu einem Streit geführt hat, oder? Die SVP tut bis jetzt darauf drängen, dass man die Einladung doch noch ausspricht, eine schriftliche. Aber es sieht nicht danach aus, als ob das noch passieren würde.
Kann man denn von einer Friedenskonferenz reden, wenn der Aggressor gar nicht am Tisch sitzt?
Ja, das ist interessant, oder? Das hat man geheißen Friedensgipfel und jetzt hat man es umgedreht. Also der richtige Name ist Summit on Peace in Ukraine. man will wie selber ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben. Und ich glaube, das Argument, das die offizielle Schweiz hier einbringt, ist, immerhin das, immerhin ein erster Schritt und immerhin sind Länder wie eben aus dem globalen Süden sind mit dabei und zum Beispiel Indien könnte, ich habe gesagt, wir kommen, das ist noch nicht ganz klar, ob der Herr Modi selber kommt, der Präsident, oder ob einfach eine hochrangige Delegation kommt. Aber man hat immerhin eine grosse Menge von Staaten an Bord, die mitreden. Und es ist so ein bisschen die Frage, ja, ist das Glas halb voll oder halb leer, oder ist es zumindest ein bisschen voll, ein Zettel voll. Und die Optimisten sagen halt immerhin das, oder? Irgendwo muss man ja anfangen. So.
Was reinkommt, ist China. Und so wie es am Anfang tönte, haben wir recht darauf gesetzt, dass eben Chinesinnen und Chinesen würden auf den Bürgerstock reisen, oder?
Ja, das ist wichtig, weil China und Russland enge Beziehungen pflegen und weil China einfach eine enorme Wirtschaftsmacht ist. Und wenn China Druck ausüben würde, dann würde sich etwas bewegen müssen, oder? Darum hat man gesagt, wenn wir das schaffen, das wäre das Ziel. Und das ist auch immer wieder formuliert worden von den Involvierten. Man hat es auch probiert. Also es hat Treffen gegeben in Brüssel zwischen eben den nationalen Security-Berater oder mit dem Spezialabgesandten von den Chinesen und der Schweiz. Der Ignacio Cassis ist nach China gereist. Man hat es wirklich probiert. Und hat aber auch immer gesagt, es ist schwierig. Und jetzt am Schluss sieht es wirklich danach aus, als würde China sagen, nein, wir sind nicht dabei, es ist zu fest weit weg von den Interessen von Russland. Und im Gegenteil, der Zelensky, also der ukrainische Präsident, hat China sogar vorgeworfen, sich quasi jetzt, wie soll ich sagen, zum Interessenvertreter Russland zu machen. Und weil die Chinesen jetzt so Druck machen auf den Friedensgipfel, oder? Also es ist da wie, das ist nicht gelungen, die einzubinden. Vielleicht ist es auch noch nicht gelungen, vielleicht gelingt es später, aber das ist sicher eine Niederlage. Aus Schweizer Sicht, aber auch aus Sicht der gesamten Organisatoren.
Und schon recht bedeutend, oder?
Ja, sehr bedeutend. Mhm. Oder wie, aus den Gründen, die ich vorher gesagt habe.
Die Russen kommen nicht, die Chinesen kommen nicht. Wer kommt denn?
Ja, also man kann sagen, aus der westlichen Welt, also aus der G7, sind eigentlich fast alle dabei. Emmanuel Macron, dann UK, Italien, die EU-Institutionen und aus den USA, Kamala Harris. Auch da kann man jetzt sagen, ja, der Präsident Joe Biden kommt nicht. Der muss an einem Fundraising-Event offenbar, hat Bloomberg geschrieben, wo stattfindet in Kalifornien.
Mit dem George Clooney, oder Glenn?
Und der Julia Roberts.
Auch wichtig.
Ehrlich gesagt, also viele Leute sehen das als sehr wichtig an, weil der ist im Wahlkampf. Und er hat einen sehr knappen Wahlkampf am Laufen, der ebenfalls sehr wird prägend werden für die nächsten Jahre. Wäre das der gut. Und ja, es ist so, Kamala Harris ist bis jetzt nicht aufgefallen als Vertreterin der USA im Ukraine-Konflikt, das ist so. Aber es ist immerhin die Vizepräsidentin. Das hat auch ein gewisses Gewicht.
Man kann also sagen, ich glaube, trotz all den Absagen, die wir schon darüber geschwätzt haben, dass das eigentlich das hochkarätigste diplomatische Treffen ist, das je in der Schweiz stattgefunden hat.
Meine oberflächliche Suche hat keine andere so eine Art von Konferenz ergeben. Ich meine, es gibt ja das WEF jedes Jahr. Das hat eine andere Art von Gewicht, weil dort auch viele Wirtschaftsvertreter anwesend sind. Aber jetzt rein auf Ebene Staatschefs, die außerhalb von einem formellen Setting, im Sinn von der UNO zum Beispiel oder so, zusammenkommen, das ist schon sehr bemerkenswert.
Und verantwortlich für die Sicherheit von all diesen sehr wichtigen Menschen ist genau ein Mann, und das ist der Polizeikommandant aus dem Kanton Nidwalden.
Der Stefan Grieder, verantwortlich für 80,5 Vollzeitstellen.
Ich nehme an, die Länge nicht, um den Gipfel zu sichern.
Nein. Wir haben in unserer Recherche, die wir gemacht haben, zu diesem Thema, haben wir versucht herauszufinden, wie viele Polizisten denn da im Einsatz sind. Und wir haben keine richtige Antwort bekommen. Das Konkreteste, was wir hatten, ist eine vierstellige Zahl aus allen Kantonen. Also es gibt ja wie so ein Polizeiverbundsnetz. Und das muss man sich ein bisschen vorstellen wie ein Ballon, der kurzzeitig aufgeblasen wird. Also unter der Organisation des Nidwaldner Polizeikommandanten sind plötzlich Hunderte oder eben Tausende von Polizisten, die so eine Art Ad-Hoc-Organisation aufbauen für den Anlass. Und dazu kommen noch Armeeangehörige. Da weiss man die Zahl, der Bundesrat hat bis zu 4'000 Soldatinnen und Soldaten freigegeben für den Einsatz.
Wir bleiben kurz bei der Logistik. Wie viel kostet uns die Konferenz? Weiss man das?
Also die Rede ist von bis zu 15 Millionen, davor 5 bis 10 Millionen für die Sicherheit. Das sind Zahlen, die ich zuletzt gesehen habe. Aber das wird wahrscheinlich sich noch ein bisschen bewegen. Also das kostet etwas, auf jeden Fall.
Für alle, die noch nie auf dem Bürgerstock waren, wie sieht es dort aus?
Es hat etwas ein bisschen Bizarres. Weil der Staat Katar, der das ganze Resort gekauft hat, hat dort eine hohe Summe investiert und moderne Bauten angestellt, mehrstöckige, Glaskästen mit riesigen Fronten, wo man eben daraus auf den Vierradstättersee aber sieht. Dann gleichzeitig ist aber die Standseilbahn integriert und wenn man dann den Kret entlanglauft vom Bürgerstock, kommt man zu dem Hammetschwandlift, der berühmte, wo so ein Lift ist, der auf verschiedene Ebenen vom Bürgerstock fährt und freistehend ist, also spektakulär. Das kennen auch viele Schweizerinnen und Schweizer, die dort schon vorbei gewesen sind. Es hat etwas Idyllisches. Und dann gleichzeitig ist es eben so, dass man vom Golfplatz aus ein paar Schritte läuft und dann steht man auf einer Kuhwiese in einem, in einem Kuhfladen. Es ist wieder so wirklich nahe an der Postkarte Schweiz. Und es ist auch ein bisschen isoliert, weil es auf dem Gipfel ist. Es gibt, glaube ich, nur zwei kleine Zufahrtsstrassen, wo man auch sehr einfach abriegeln kann.
Weiss man, ob von der Staatschef dann in den Lift geht und ein Bild von dem mit hat?
Also es ist alles sehr scripted. Es gibt so eine sogenannte Pressline am Anfang, wenn die Leute eintreffen. Und es gibt Pressekonferenzen am Anfang und am Schluss. Ich wäre nicht überrascht, wenn da auf Social Media gewisse Leute dann halt noch kurz eine Runde drehen und plötzlich dann irgendwo auftauchen, im Wald oder so, bei einem Spaziergang oder ja, mal schauen.
Im Kuhpflatter. Was weiss man sonst über das Programm von diesem einen Tag?
Also es ist so, dass am ersten Abend findet das Gala-Dinner statt und dort ist vor allem wichtig, wer sitzt neben wem, wer ist wie wichtig und so. Das Menü kennt man nicht, es gibt einfach Schweizer Küche, das weiss man, und irgendetwas Saisonales. Und am nächsten Tag ist quasi Plenumsveranstaltung und ich habe mir das so erklären lassen, dass dort jeder Teilnehmer ein Statement abgibt. Oder? Und auch das ist wieder highly scripted, also das ist sehr durchtaktet, weil jeder wird ja mal reden und es sind so viele Delegationen, da ist gar nicht wirklich ein Gespräch möglich, oder? Sondern das ist mehr ein Ablaufen lassen. Wichtig ist vor allem auch, was rundherum stattfindet. Oder? Es wird zahlreiche Möglichkeiten geben für informelle Gespräche oder für einfach nur einen kurzen Schwätz unter Leuten, wo man sich unbedingt noch etwas austauschen will. Also es wird wie ähnlich wie beim WEF ganz viele informelle Diskussionen geben. Und am Schluss gibt es dann eine Pressekonferenz mit Schlussstatements und dort geht es dann darum, die Schlusserklärung. Und dann wird es sicher auch darum gehen, wie geht es weiter. Also wo geht man als nächstes hin, was setzt man sich als nächstes für Ziel? Und das wird dann vor allem auch wichtig sein.
Aber was wird man den Erfolg für eine Konferenz messen? Auf was müssen wir uns achten?
Also je nachdem, wie die Schlusserklärung formuliert ist, was dort raus schaut, aber halt auch auf so ein bisschen feinstofflich, oder? Was werden da für Botschaften ausgesendet? Wie wird da Druck aufgesetzt auf Russland und in welcher Form? Was ist quasi der nächste Schritt? Wie konkret ist der? Was setzt man sich für nächste Ziel? Also, das wird vor allem wichtig sein. Und halt auch aus Schweizer Sicht, dass es nichts schief geht, dass es nicht einen Sicherheitsvorfall gibt oder sonst irgendeine Art von Eklat, wo man unbedingt verhindern will.
Und wenn das nicht passiert, dann ist es eine gute Sache für die Schweiz, glaubst du?
Jetzt mal abgesehen von den Neutralitäts- und Positionierungsfragen, die man diskutieren kann und die sicher im Raum stehen, glaube ich, dass die Tatsache, dass die Weltöffentlichkeit auf das wird schauen, ist sicher ein PR-Gewinn für die Schweiz. Und zwar einer, der viel mehr wert ist als 15 Millionen Franken. Weil die Aufmerksamkeit, die da generiert wird und wo die Schweiz, wo eben ein bisschen der Postkarten-Schweiz auch wird, mitschwingen und wo all die Journalistinnen und Journalisten, die anreisen, werden automatisch mittransportieren. Es ist ein bisschen ähnlich wie der Davos-Effekt damals, oder? So die, ein bisschen idyllische. Das wird rausgetragen werden und das wird wirken.
Du hast selber angesprochen, Mario, es gibt Diskussionen, gerade auch im Bundeshaus darüber, ob die Schweiz mit dem Organisieren dieser Konferenz ihre Neutralität erritzt. Was ist das Argument?
Ja, also im engeren Kern vom Neutralitätsrecht haben wir da nicht wirklich ein Problem. Es geht vor allem um Perception, um Wahrnehmung. Oder wie wird die Schweiz wahrgenommen oder das? Und da gibt es wie, ein interessantes Argument kommt wieder von Gabriel Lüchinger, selber Ex-Generalsekretär SVP. Der hat gesagt, die Schweiz hätte immer noch Convening Power. Also quasi Macht im Sinn von Leute zusammenzurufen. Und das ist wirklich etwas anderes wie Neutralität. Das ist wie quasi der Sein, wo der Gastgeber ist. Oder man hat ja in Genf zum Beispiel sind auch der Herr Putin und Herr Biden zusammengekommen letztes Jahr, also an einem Gipfel. Das hat auch in der Schweiz stattgefunden. Das ist, glaube ich, möglich, ohne dass die Schweiz ein Neutralitätsproblem sich einhandelt. Das Problem am Ganzen ist, dass die Debatten miteinander so verhängt sind, oder? Dass es wie eine Einströmung gibt, die sagt, wir müssen das aufbrechen, wir müssen das neu denken, wir müssen näher an die westlichen Staaten, wir müssen näher an die NATO, oder? Das ist die Linie Amherd sozusagen. Und die treibt ja auch die Konferenz und die Fragen sehr stark. Und dann gibt es die Gegenerzählung, wo, ich würde sagen, am Ursprung von deren ist der Christoph Blocher, der sagt, immerwährende bewaffnete Neutralität und alles, was irgendwie entgegen das Ziel geht, das muss man unterlassen. Und bei der Konferenz hört man jetzt, wenn man die SVP, wenn man ihr zulässt, die haben nicht ganz grundsätzliche Einwände gegen die Konferenz. Sie sagt einfach, es ist gefährlich und eben, man sollte auch noch Russland und so. Also am Schluss ist es wie Teil von der ganzen Positionierungsdebatte, so drin reinpacken, die Konferenz.
Ein grosses Thema ist die Konferenz in Russland selber. Dort wird seit Wochen eigentlich gegen die Konferenz geschossen und der Druck, den man von dort spürt, ist, glaube ich, schon recht hoch.
Президент Швейцарии, да и расценки другие. Черная банкирша Виола Амхерт и ее...
Ja, und es wird voll auf Frau gespielt zum Beispiel. Eben, Viola Amhert wird als geldgierig dargestellt in russischen Fernsehprogramm zum Beispiel.
Satans Tochter, glaube ich, sie nennt worden.
Под предводительством вот этого президента проходит особенный парад. Женщины выходят за бесплатные аборты.
Also, sagen wir mal, man tut mit sehr robuster Wortwahl hantieren. Wie das aber in Russland also Standard ist. Und ich glaube, das zeigt halt einfach auch, dass man das Ding ernst nimmt. Also, dass man die Konferenz ernst nimmt, dass sie ein Faktor ist. Und entsprechend baut man Druck auf und versucht eben halt auch, andere Staaten von Abzahlten teilzunehmen. Weil sich wie auch ein bisschen ein Lackmustest ist, oder? Wo steht denn ihr? Ah, ihr geht. Ah, ihr seid auf dieser Seite. He? Also, das spielt schon ein Stück weit mit rein.
Neben der medialen Kampagne gibt es auch ganz konkrete Sachen, die wir hier spüren in der Schweiz, die Russland unternimmt.
Bis jetzt, ehrlich gesagt, also unmittelbar knüpft an die Konferenz sehen wir noch nichts als Redaktion. Aber ehrlich gesagt, rechnen viele Leute damit, dass es Versuche geben wird. Mindestens auf Cyber-Ebene, oder? Wenn man sich erinnert, wo der Präsident Zelensky das letzte Mal da war, hat es sogenannte DDoS-Attacken gegeben auf verschiedene Webseiten, die nachher nicht mehr gelaufen sind. Und es wäre naiv zu glauben, dass das nicht wieder passieren würde. Die Frage ist, was passiert sonst noch? Also, es ist sicher, auch sicherheitstechnisch sind Behörden auf hoher Alarmstufe.
Was bedeutet die Konferenz eigentlich für die Beziehungen von der Schweiz zu Russland?
Ich glaube, die Schweiz und Russland sind schon seit einiger Zeit, die Beziehung ist am Knirschen und am Tun und am Machen. Ignazio Cassis hat sich auch mit dem Außenminister, mit dem Sergej Lavrov getroffen, oder? Ist sogar dann kritisiert worden, weil er mal zu fest gelacht hat auf einem Foto und so. Aber die Beziehungen sind sicher unter Stress. Die Schweiz ist als unfreundlicher Staat bezeichnet worden und ich glaube, die Beziehungen leiden. Das ist so. Das lässt sich nicht wegdiskutieren.
Du selber bist für einen Tag auf den Bürgerstock reisen, von dort berichten. Jetzt, wenn man dich ein bisschen zugelassen hat, das ist alles so durchgetaktet. Was sieht man dort als Journalist überhaupt noch?
Also es wird sicher einen Moment geben, wo die Leute reden zu der Öffentlichkeit. Das muss man auffangen und einordnen und auf die Zwischentöne achten. Und es ist sicher eine Gelegenheit, sich mit ganz vielen Leuten zu unterhalten zu diesen Themen und ihre Meinungen abzuholen.
Und wie kommt man jetzt noch auf den Bürgerstock, wenn es alles so abgeriegelt ist?
Es gibt eine sogenannte rote Zone rund um den Berg herum. Und Journalistinnen und Journalisten werden am Bahnhof Stanz einen Shuttle haben, wo sie dort aufgefahren werden im Halbstundentakt.
Mit Krawatte hoffe ich, oder?
Interessanterweise habe ich bis jetzt keine Vorschriften gesehen zum Tenue.
Danke, Mario.
Gern geschehen.
Das war sie, unsere Folge zur Friedenskonferenz auf dem Bürgerstock. Ich habe geschwätzt mit dem Inlandschefin Mario Stäuble. Produziert worden ist die Folge von Sarah Spreiter. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.